Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo Robert, ich grüße dich zu einer weiteren Aufnahme unserer Podcast-Folge für nicht entscheidbare Fragen. Vielleicht für die, die das nicht mehr so im Kopf haben, der Titel kommt daher, dass es für uns Menschen eine schwierige Sache scheinbar ist, uns bei gewissen Dingen zu einigen, wenn was auf dem Spiel steht. Der eigene Wert vielleicht oder Recht zu haben oder falsch zu liegen. Da haben Menschen immer wieder besondere Kommunikations- und Interaktionsmuster, wie wir sagen, ausgebildet. Wenn es darum geht, wer setzt sich vielleicht durch und wie einigt man sich bei den Fragen, wo wir kein klares Kriterium haben, woran wir festmachen können, wer hat Recht in dieser Frage, in dieser inhaltlichen Frage und wer liegt daneben? Ja, deswegen der Podcast für nicht entscheidbare Fragen und wir befassen uns hier mit solchen Themen, die uns Menschen beschäftigen, die zwischen uns stehen, die unsere Energien fordern und die uns manchmal das Leben miteinander angenehm, aber auch eben manchmal sehr schwer gestalten lassen. Also von daher, Robert, erst nochmal herzlich willkommen.
Hallo, Kadi.
Und ja, und da wäre die Frage, was wären denn heute so für diese klassischen schwierigen Themen angesagt? Wir haben uns ja ganz kurz vorbesprochen. Und du hast mir ja den Ball zugespielt und hast mich ja schon gefragt, Mensch, was war denn bei dir so die letzte Zeit los? Und dann bin ich ja schon schwer ins Nachdenken gekommen, ja, was war denn eigentlich bei mir los? Und da könnte ich dir mal so ein paar Sachen erzählen und du kannst ja mal schauen, in alter Vertrautheit, was löst das bei dir aus und was geht dir so durch den Kopf?
Sehr gern.
Also, zunächst mal war ich die letzten Wochen auf Reisen. Ich war in Rottweil unter anderem und habe dort einen Workshop gemacht im Rahmen der Ausbildung bei der Bilden-Erichsen-Gesellschaft. Mein Beitrag an dem Wochenende war indirekte Kommunikation. Also, wie kann ich meine Kommunikation und meine Sprache so gestalten, dass es auf der anderen Seite nach Möglichkeit keinen Widerstand gibt und keine Schutzreaktion hervorgerufen wird, dass man dann in so genau eine Diskussion kommt, ist das so oder ist das nicht und wer hat jetzt recht, sondern dass alles eigentlich quasi so nebenbei läuft. Ja. Und darüber möchte ich jetzt nicht explizit erzählen, aber das war auch ganz spannend, wie man so eine Gruppe anspricht und handelt, wo ja ganz viele Menschen auch sind, die gerade eigene Themen aktuell irgendwie beschäftigen und was es auch für unterschiedliche Haltungen gab in dieser Berater-Therapeuten-Szene für Vorstellungen gibt, auch für ethische Vorstellungen, wie man mit anderen Menschen umgehen sollte, arbeiten sollte, wie man interveniert und so weiter. Ja, und dieses Indirekte, das ist dann manchmal auch nah dran, wo sich welche fragen, ist es dann ethisch okay? Weil für viele grenzt das dann an der Manipulation und so weiter. Also das war ein wichtiger Beitrag. Dann habe ich letzte Woche ein interessantes Paargespräch geführt. Da war der Mann das erste Mal mit. Ich hatte bisher zwei Einzelgesprächstermine mit der Frau. Und diesmal kam der Mann auch dazu angereist. Die wohnen nicht zusammen räumlich. Und das war ganz interessant. Also die in zwei Sitzungen die Perspektive der Frau zu haben. Und da ging es natürlich auch um den Mann schon. Und plötzlich ist der Mann dann da und spricht und agiert für sich selbst, aus sich selbst heraus. Und wie sich dann darüber auch das dieses Bild, was sich bei mir eingestellt hatte, ändert oder was bleibt gleich. Also das fand ich nochmal auch so als Effekt nochmal ganz gut zu erleben. Da fiel mir dann nochmal ein, dass man in Abwesenheit eines Menschen aus ihm alles machen kann, ne? Es kann der liebevollste Mensch sein, aber es kann auch das größte Arschloch sein. Und das ist ganz spannend. Und wenn die Beteiligten sich einig sind, dann können die aus dem anderen Menschen, der nicht da ist, halt alles konstruieren. Ja. Also das war jetzt nochmal ein Hinweis für diejenigen, die an ihrem Arbeitsplatz zusammen in der Teeküche stehen und über andere herziehen und alle schlechten Sachen aktivieren, über die Kolleginnen und Kollegen, die nicht da sind. Das sagt dann vielleicht doch mehr über die aus, die das dann praktizieren, sozusagen. Ja, und daneben habe ich mit meinem Dissio-Tool einen interessanten Termin gehabt, wo ich den geschäftsführenden Gesellschafter dabei hatte, einen Niederlassungsleiter und einen Proband, der das Tool gespielt hat. Du kennst ja das noch so, wie das im Kern aussieht, und da kannst du dir vorstellen, der Proband wusste also nichts von den Ergebnissen, es sollte also kein Vorgespräch geben, und ich sollte dann die Ergebniseröffnung und Durchsprache machen mit diesem Kandidaten, und diese beiden Führungskräfte hören zu. Und da habe ich durch eine lapse Formulierung für eine kurzzeitige, sagen wir es mal, Irritation gesorgt. Also es war sehr spannend, dass ich da ob bewusst oder halb bewusst ein Muster losgelöst habe, was dann sehr spannend wurde im Verlauf. Das fand ich auch nochmal ganz interessant unter den Gesichtspunkten, wie sensibel eigentlich Menschen in solchen Bewertungskontexten, also wenn man drei unterschiedliche Hierarchien hat und die beiden Oberchefs da sich geeinigt haben, um uns geht es hier nicht, es geht nur um den Proband. Dann, und wenn das aufgeweicht wird oder andere quasi in den Fokus kommen, was dann passieren kann, also wie heftig und impulshaft die Leute sich auch schützen können. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, das hat mich an sehr viele Gespräche aus meinem Arbeitsleben erinnert, die ähnlich verlaufen sind vom Muster her. Das könnte ich vielleicht auch darstellen. Ja, ich hoffe, da war irgendwas dabei, was dich jetzt angesprochen hat. Ach so, und ich könnte noch erzählen über die inhaltlichen Auseinandersetzungen für das Konzept der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung. Da mache ich selbst einen ganz eigenen Prozess, sagt man ja, durch. Also von, ich schmeiß das hin, ich mache das nicht, ich finde nicht das Richtige, was mich wirklich motiviert und anspricht und so weiter. Und wie ich dann irgendwie durch so einen Zufall, weil ich mich ablenken wollte, bei YouTube auf so ein Video gestoßen bin und ich plötzlich durch dieses Video, was überhaupt nichts inhaltlich damit zu tun hat, plötzlich so ein, wie sagt man, so ein Leuchten im Kopf hatte, also, und plötzlich war mir klar, was ich machen will. Und da war ich plötzlich, waren alle Arbeitsstörungen weg und ich konnte arbeiten und musste mich nicht mehr ablenken und konnte stundenlang sitzen und halt die Sachen formulieren und schreiben. Auch nochmal wieder eine spannende Erfahrung.
Ja, es sind ganz viele Themen, deswegen habe ich auch gerade schon mal so geschaut, so wo docke ich denn jetzt gut an? Ich knüpfe mal am ersten Punkt ganz kurz an, nur mit einem Nebensatz bin ich versucht zu sagen, weil du ja gesagt hast, ne, ist das dann nicht Manipulation und dergleichen, wo ich halt sage, naja, als Berater, Coach, Therapeut, was auch immer, werden wir für Manipulation bezahlt, also unser Auftrag ist ja zu manipulieren, zu beeinflussen, um ja eben einen positiven Unterschied zu bewirken und wo dann ja letztendlich dadurch auch eine Legitimation herrscht, das ja vielleicht auch auf eine intransparente Art und Weise zu tun oder eine Art und Weise, die jetzt nicht immer gleich offensichtlich ist. Und wo ja dann, zumindest ich in der Arbeit, den Leuten auch immer deutlich mache, ne, wenn sie irgendwo so eine Frage haben, wissen wollen, wie es geht, sagen sie Bescheid, weil ja tatsächlich auch viele, viele hypnotherapeutische Interventionen ja immer noch funktionieren. Also ich denke an die Wunderfrage, ne? Also kannst die Wunderfrage erklären und sie funktioniert trotzdem. Das habe ich auch in meinem eigenen Leib erfahren, wo ich mir dachte, ja, Wunderfrage, bin ich jetzt immun? Aber dann hat die trotzdem gezündet, wenn der Gegenüber sich drauf einlässt. Und es ist ja auch schon wieder, sage ich mal, ein größer Machen, also sehe ich ein bisschen zwiespältig, aber so ein größer Machen, als dass der andere ja nicht prüfen würde, was da jetzt getan wird oder nicht. Da gilt es, glaube ich, schon zu differenzieren, weil wir natürlich dann schon in einer verantwortungsvollen Rolle sind, auch in einer Machtposition, wo natürlich auch viel zugeschrieben wird. Aber sagen wir, ich hätte da durchaus mit den Personen, die sagen, so, oh mein Gott, das ist Manipulation und das geht gar nicht, hätte ich zumindest eine Diskussionsoffenheit, so formuliere ich es mal, um das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zumindest ein Es kommt drauf an, daneben zu plakatieren.
Okay, gut. Da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Ich glaube, wenn man es systemisch, konstruktivistisch sieht, dass es die Manipulation sowieso nicht gibt, wenn das neuronale Nervensystem operational geschlossen operiert, dann kommt man ja auch nicht von außen rein. Also die Entscheidung liegt schon bei der Person selbst, so wie es vor kurzem ja auch hieß, wenn ich mich ärgere, ärgere ich mich höchstpersönlich selbst, wenn ich mich über andere ärgere. Und auch da könnte man ja sagen, ja, ich ärgere mich über jemand anders, aber ich produziere ja den Ärger selbst. Ich entscheide mich ja zu ärgern. Das brauchte ich ja auch nicht machen.
Ja, also ich glaube, da gibt es zumindest auch in meinem Wertesystem dann irgendwo Grenzen, aber ich glaube, auch da haben wir ja letztendlich wieder ein Spektrum von, es ist hochgradig manipulativ und es geht gar nicht und es ist vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, meine Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, ja, das Spannende nur ist, das passiert relativ häufig, dass diejenigen, mit denen man dann arbeitet, wie da auch im Workshop, die empfinden das gar nicht. Interessanterweise sind es dann eher Zuhörerinnen und Zuhörer von außen, die mit ihrem eigenen Bewertungssystem da plötzlich draufkommen oder die ein besonderes Bedürfnis haben, die Situation zu kontrollieren. Die kommen dann plötzlich mit solchen Bewertungen ums Eck und nicht selten auch immer wieder Personen, die eigentlich selbst auch einen hohen manipulativen Anteil in ihrer normalen Kommunikation haben.
Gut, also quasi das klassische Projektionsthema dann.
Ja.
Ne, im Sinne von KD, du manipulativer Arsch.
Genau.
Ne, du beeinflusst die Leute immer indirekt, sowas tue ich ja überhaupt nicht.
Richtig, genau. Ich bin da sauber.
Genau, also ich erzeuge ja gar keine Sichtweisen und Meinungen, sondern ich lasse die Leute immer sich ihr eigenes Bild machen, aber du, dreckiger Kerl, du manipulierst die Leute vorne und hinten.
Ja, so extrem war es nicht, aber ich finde deine Ausdrucksweise gerade sehr schön und passend.
Ich muss es jetzt zumindest überzeichnen. Ja, ja. Genau, ich muss es jetzt überzeichnen in der Hoffnung, dass auch bei den Zuhörern und Zuhörern deutlich ist, dass es eine Überzeichnung ist, aber darauf, ja.
Ja, naja, ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal kurz inhaltlich dazu sagen, neben diesem manipulativen Aspekt. Der Hauptgrund ist natürlich, weil wir ja wissen, du ja auch, dass du, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, Probleme oder halt Verengungen, dann weißt du vielleicht selbst ja auch schon, na ja, da liegt bei mir schon dies und jenes vor oder das mag ich nicht oder mag ich nicht hingucken oder irgendwie sowas, da mag ich auch nicht nachgeben in verschiedenen Aspekten. Und wenn dann jemand von außen aber kommt und spricht da genau rein in dieses Thema, dann schützt man sich da eher oder andere würden sagen, man wehrt es ab. Ich bin eher ein Freund davon zu sagen, dann schützt man sich, weil das noch nicht geht. Und da ist ja die Idee bei der indirekten Kommunikation, es so anzubieten, dass es in dem Falle, wenn ich dich nochmal nehmen darf als Beispiel, dir leicht fällt, an deinem für dich vielleicht gerade schwierig aufgeladenen Thema was so zu verändern, ohne dass da ganz bewusst drüber gesprochen werden muss. Ja. sondern dass du selbstständig. Okay,
dass ich selbstständig draufschauen kann, es erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Päckchenübung. Also es gibt ja auch diese Päckchenmethode, wo einfach gesagt wird, angenommen, das Problem ist in einem Päckchen und so weiter und so fort. Ne? Wie groß ist das Päckchen? Was ist da drin? Was würde passieren, wenn man es aufmacht? Und wo ja das letztendlich auch, ich glaube, nochmal eine andere Form der indirekten Kommunikation ist, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja auch eher um Sprachmuster, also letztendlich ja auch durch das Wie und den Ton letztendlich einfach dort auch eine gewisse Ruhe reinzubringen, eine gewisse Offenheit zu ermöglichen. Aber mich hat es einfach nochmal an diese Möglichkeit erinnert, ja letztendlich auch Probleme zu lösen, die ich nicht mal kenne. Wo ich letztens auch bei einer Veranstaltung war und die Leute ganz überrascht waren, als ich gesagt habe, wie wollen Sie denn da jemandem helfen, das Problem zu lösen, wenn Sie es gar nicht kennen? Ich so, ja, Gesprächsführung müssten wir jetzt live machen, dass Sie merken, dass es funktioniert. Aber das amüsiert mich dann so, da manchmal so dieses Staunen oder diese Ungläubigkeit zu sehen. Eine Frage, die ich noch habe, ich weiß nicht, ob du das in diesem Seminar dann die Erfahrung gemacht hast oder vielleicht aus anderen Kontexten da was berichten kannst, weil ich mich gefragt habe, wie es denn den Leuten geht, die ja diese Manipulationsvorwürfe haben, wenn die dann bei einer Live-Demo mit dir sind. Also kommen die überhaupt zu einer Live-Demo oder haben die da quasi, ich sage jetzt mal salopp, zu viel Schiss, zu viel Respekt, zu viel Selbstschutz oder gab es auch Leute, die auf der einen Seite dich angeklagt haben, dann waren sie in einer Demo mit dir und waren danach, ja, ich weiß nicht, wie waren die danach? Also haben die sich dann bestätigt gefühlt oder haben die gemerkt, so manipulativ war es jetzt ja gar nicht, weil du ja auch diesen Kontrast angesprochen hast zwischen der Person, die es erlebt und den Beobachtenden, die da vielleicht ihre eigenen Themen mit reinbringen.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht mit allen dort Live-Demos gemacht, aber üblicherweise ist es so, dass die Personen durch die Bank das nicht manipulativ empfinden und erleben. Im Gegenteil. Und es gibt für mich jedenfalls und ich glaube für andere, die da in dem Feld unterwegs sind, nichts Leichteres als eine Person, die sich gegen etwas wehrt. Also angenommen, du würdest jetzt richtig bewusst aufpassen, dass du nicht manipuliert wirst. Was Leichteres geht gar nicht. Ja? Also dann würde ich genau immer aufpassen, dass du gut aufpasst, dass du auch wirklich Herr der Situation bist und sehr sensibel und wachsam bleibst jetzt in unserem Gespräch. Das auch nicht, auch wenn ich es gar nicht will, unbeabsichtigt doch so ein Aspekt aufkommt, wo du dich verführt, manipuliert fühlst, etc. Es ist gut, da ganz drauf genau zu achten und so weiter. Und das, wenn man das eine ganze Zeit spielt, dann hört das schon von alleine auf, weil du kannst das gar nicht natürlich aktiv aushalten und durchhalten, energetisch immer drauf zu achten und das Indirekte wäre dann vielleicht an so einem Punkt, dass man, also angenommen, da steht ein Strauß Blumen im Seminarraum oder irgendwie sowas, dann guckst du so auf diese Blumen und sagst, ah, stehen ja Blumen, Blumen, sie scheinen schwach zu sein, doch ihnen wird geholfen durch eine Kraft, die in ihnen ist, die kaum wahrnehmbar ist. Ja, aber doch und so weiter. Und da ist so dieses Blumen, sie scheinen schwach zu sein. Also angenommen, du bist per sie natürlich nur mit deinen Leuten da, mit denen du arbeitest. Dann wissen die nicht, also du beziehst es zwar auf die Blumen, aber du sprichst sie ja auch an. Ne? Also wer meint, der ist im Moment nicht gut drauf, ist schwach und sagen, Blumen, sie scheinen schwach zu sein, aber ihnen wird geholfen. Durch eine Kraft, die in ihnen ist, aber die jetzt noch gar nicht wahrnehmbar ist oder sowas. Und dann beziehst du es auf die Blumen und so haben die Möglichkeit, sich vielleicht doch auch durch die Art eben, so wie du die Wörter wählst, angesprochen zu fühlen und können dann da auch leichter mitgehen und innerlich das vielleicht wirken zu lassen und zuzulassen, ohne, wenn du ihnen sagst, also ich glaube, sie sind gar nicht so schwach, sie haben richtige Stärken. Dann fangen die eher an und erklären dir, warum das jetzt eben nicht der Fall ist. Ja, und dass eine Einschätzung vielleicht halt nicht so gut ist im Moment. Das ist ja die Idee, also das wirklich Menschen leicht zu machen, auch wieder ein Thema für sich anders zu gestalten. Ich will gar nicht von Lösen sprechen, aber dass die Bewertungen auf ein Thema anders wird und dann verändert sich das sofort. Das ist so ähnlich wie, wenn du durch das Kaleidoskop guckst und du machst nur eine minimale Drehung, dann verändert sich das Mosaik teilweise komplett. Dann siehst du die Welt ganz anders. Also du siehst was ganz Neues und so. Das ist so meine Hilfe, wie ich mir immer vorstelle, wenn sich die Bewertung auf Phänomene nur so ein bisschen ändert, sieht man plötzlich ganz was anderes, man fühlt anders den Körper etc. Es werden andere Ideen eingespielt und so weiter und so weiter. Und das ist ja genau diese Idee bei der indirekten Kommunikation, nicht am eigentlichen Thema, am eigentlichen Inhalt zu arbeiten, sondern es irgendwie halt anders anzubieten, dass diese ganzen Schutzprozesse nicht aktiv werden.
Ja, es hat ja auch viel mit Gesichtswahn zu tun, oder? Weil
unbedingt.
So gesehen bietest du ja einen Beitrag an, aber der Gegenüber kann ihn ja anzunehmen, ohne ihn anzunehmen, weil er im Zweifel immer noch sagen kann, ja, jetzt hat er halt hier über die Blumen gesprochen. Keine Ahnung, was das sollte, aber der wird sich schon was bei gedacht haben.
Richtig, genau. Ja, oder halt, der war halt abgelenkt öfters. Er hat immer über Sachen gesprochen, wo ich gar nicht wusste, was das soll, aber
wollte ich sagen, ich meine, der ist jetzt ja auch schon im fortgeschrittenen Lebensalter, er weiß, was er da für Themen entsprechend jetzt hier erzählt.
Genau. Ja. Ja, also von daher das dazu. Dann, was hatte ich denn noch angesprochen? Du kannst ja hier mitbestimmen und kannst mir ja sagen von den.
Was hat mich noch angesprochen? Also bei allen angesprochenen Punkten haben sich natürlich für mich Fragen ergeben. Ja. Also beim Paargespräch, ne, war der Eindruck des Mannes jetzt, also der beschriebene, die Beschreibung des Mannes passend zu dem Eindruck oder nicht? Oder hast du ihn ganz anders wahrgenommen? Ähnlich auch bei der Dynamik, bei dem Auswertungsgespräch mit solchen Fragestellungen auch, hat der Proband denn auch die Ergebnisse der anderen beiden bekommen? Weil ich hatte das letztens erst in verschiedenen Kontexten wieder so die Sache, es werden Testverfahren gemacht, aber dann werden Ergebnisse entweder gar nicht geteilt oder, sage ich mal, mit einer gewissen Machtasymmetrie. Also ich habe ja auch schon in Vorstellungsgesprächen gesessen und dann hieß es, naja, Herr Wegner, machen Sie doch mal hier diesen oder jenen Test. Bestenfalls noch unwissenschaftliche, wo ich mir auch sage, für die Zukunft, ich mache den Test gerne, aber dann möchte ich auch Ihre Ergebnisse, um einfach dort eine gewisse Augenhöhe wiederherzustellen, weil das ist ja dann ansonsten ja schon sehr, sehr einseitig. Und dann weiß ich natürlich, Kadi, das hast du ja anfangs gesagt, dass das Akademie-Thema beziehungsweise dort dein Selbstreflexionsprozess dich sehr umtreibt. Also von dem her passt es für mich auch, wenn wir da anknüpfen und du ja vielleicht dann auch, weiß ich nicht, den Prozess nochmal genauer beschreibst, beziehungsweise was dann für dich den Unterschied gemacht hat, dort in diesen Zustand der mentalen Freiheit, so würde ich es jetzt beschreiben, oder so habe ich es verstanden, ja, in den dann hier hineinzukommen.
Okay, gut. Dann würde ich gerne nochmal mit dieser Auswertungssituation, mit dem Gespräch anfangen. Ich hatte über eine Empfehlung einer Lizenznehmerin von mir, die dort bei einem Unternehmen die Geschäftsführung berät. Und die wollten jetzt ihre Nachwuchskandidaten unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten. Und das wollte sie dann oder sollte das nicht selbst machen, sodass ich dann da ins Spiel kam und habe dann das vorher abgesprochen mit der HR-Leitung. Und die wollten dann schlussendlich entgegen meiner Empfehlung, dass der Proband, also die Nachwuchskraft, die unmittelbare Führungskraft und der Oberchef, der geschäftsführende Gesellschafter mit dabei ist, während ich die Ergebnisse vorstelle. Die beiden haben nicht eingespielt. Ich habe davon abgeraten. Mehrfach. Nein, sie wollten das unbedingt und der sei ja jetzt schon ausgewählt und das sei gar nicht. Ich habe mehrfach argumentativ darauf hingewirkt, dass die anderen das auch machen sollten und was man ja gut machen kann in meinem Destio-Tool, dass man dann die Wechselwirkungen, ne, der individuellen Muster schön sehen kann und dann macht das Ganze wirklich erst Sinn. So, jetzt hatte ich schon zwei Auswertungsgespräche, das ging dann auch mehr oder weniger ganz gut, also das waren halt andere. Und gerade letzte Woche war es so, dass der Proband relativ wenig Aufgaben gespielt hat, 13 Aufgaben und keinen einzigen Fehler gemacht hat und riesige lange Vorplanungszeiten da gebraucht hat und so weiter. Also der wollte auf Nummer sicher gehen, ja. Und der Niederlassungsleiter, der sagte dann, nachdem ich da die Ergebnisse der Handlungsstrategie vorgestellt habe, also er würde das anders sehen, ja, also er würde den seit Jahren hier erleben und er glaubt nicht, dass das so stimmt und dass das halt anders ist. So, habe ich gesagt, ja, gut, okay. Dann hat er so die Frage gestellt, ja, was fließt denn da so ein eigentlich in die Bewertung? Naja, dann habe ich erzählt, dass es eigentlich nicht mehr darum geht, jetzt einen Bewerber rauf und runter zu untersuchen und zu diagnostizieren. Das kann man zwar machen, aber viel besser ist doch, von jedem im Team die Ausprägung zu haben. Und dann kann man mal gucken, wo ergänzt sich etwas positiv. Und wo sind aber auch Risiken, dass man sich vielleicht in die Flicken kriegen kann und dass es halt nicht gut klappt mit der Zusammenarbeit und Kooperation. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, das eigene ist das Bewertungssystem natürlich in den Probanden, aber wenn das hier im Arbeitskontext durchgeführt wird, dann fließt vielleicht auch sowas ein, wie hier üblicherweise die Bewertungen jetzt vom Niederlassungsleiter wahrgenommen werden, also Mitarbeiter achten da drauf, wie der Chef sich da gibt, ja, wie geht der mit Fehlern um und ist der da verzeihlich eher mit sich, großzügig oder mit anderen oder kriegt man hier Ärger und so weiter, habe ich gesagt, natürlich fließen die vom Probanden wahrgenommenen Beurteilungs- und Bewertungskriterien da jeden Tag, die da passieren im Alltag, auch irgendwie mit ein, ja, und dann versucht er sich da entsprechend dran auszurichten und halt anzustrengen sozusagen. So. Also halt so habe ich das erstmal dargestellt. Und da ich zwar mit anderem Personal, bis auf den Oberchef da, schon zwei Gespräche hatte, fühlte ich mich relativ vertraut und habe dann einfach eine Frage gestellt, wie ich sie sonst in anderen Workshops auch stellen würde. Ja? Dann habe ich den Proband gefragt, ja, wir können Sie ja mal fragen, also halt, wir können Herrn so und so ja mal fragen, wie er denn hier im Arbeitsalltag das so wahrnimmt, beim Niederlassungsleiter, also der da war ja, bei seiner Führungskraft und sonst im Team. Und da ging echt die Post ab bei dieser leicht systemischen Frage. Oder da ist der Niederlassungsleiter sofort reingegangen. Der Kandidat konnte nichts sagen, der konnte da gar keine Antwort zu geben, hat ganz viel geredet, hat mich dann eher attackiert, sage ich mal, hat halt mich auf den Anklagestuhl gesetzt mit, das müsste ich jetzt erstmal genau sagen, wie das da so wäre und so, wenn das so ist und so und wie das überhaupt arbeitet. Also innerhalb von kürzester Zeit habe ich da 5, 6 Fragen halt erhalten und ja, jetzt saß ich auf dem sogenannten Rechtfertigungsstuhl, jetzt wurde ich halt bewertet, ja. Das fand ich witzig, also halt das Muster zu sehen einerseits, wie der sich jetzt geschützt hat, der Niederlassungsleiter, und dann schaltete sich irgendwann so der Oberchef ein und versuchte da nochmal zu vermitteln, so inhaltlich zu vermitteln. Ja, aber er wäre schon bei 2 anderen Gesprächen dabei gewesen und er hätte das jetzt gar nicht so verstanden. Das hätte immer richtig gut gepasst und so weiter, ne? Also der ging dann auf die Seite. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich haben Sie das eben auch gemerkt, dass sich hier atmosphärisch das irgendwie so dargestellt hat, als ob es hier plötzlich in diesem Gespräch um richtig oder falsch und um gut oder schlecht geht. Ja, und dann habe ich gesagt, ich nehme es mal zu mir. Ich glaube, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe einfach zu mutig eben gefragt und habe völlig außer Acht gelassen, dass hier 3 Hierarchieebenen im Raum sitzen. Und natürlich reagieren, das sollte ich wissen, habe ich gesagt, Menschen hochsensibel darauf, wenn sie plötzlich, ich kenne gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sie insgesamt miteinander umgehen, wie ihre Beziehungen untereinander sind, plötzlich so eine Frage stelle und dann kommen sie, Niederlassungsleiter, hier in den Fokus und dann geht es plötzlich darum, wie sie mit Fehlern umgehen oder wie sie führen möglicherweise. Naja. Dann entspannte der sich, also war erstmal Schweigen kurz. Dann kam der Kandidat, nahm das auf, ja, ich möchte aber da nochmal was zu sagen und so. Und dann hat er seine Antwort gegeben, also dann ging es gut weiter. Der Niederlassungsleiter, der wurde mit zunehmender Gesprächszeit immer, also immer entgegenkommender und hat mich irgendwie abgefeiert, immer mehr mit dem, ja, er müsste jetzt doch sagen, nachdem er noch mehr kennengelernt hätte, wie gut das sei und das würde ihn völlig überraschen, wie klasse das arbeitet. Also war dauernd mir gegenüber in einer sehr positiven Haltung. Und gut, dann war es irgendwie, und dann ging das Gespräch, das war vorher für anderthalb Stunden fix festgelegt, terminiert. Dann haben sie, wollten sie eine halbe Stunde noch Zugabe. Dann ging es um die Zugabe. Dann habe ich hinterher, mit meiner Auftraggeberin, die mich dort empfohlen hat, gesprochen quasi. Dann habe ich ihr das erzählt. Da hat sie gesagt, ja, dieser Niederlassungsleiter und der Oberchef, die sind seit Jahren völlig verstrickt miteinander, über das fliegt bei denen dauernd halt um die Ohren. Und dann meinte sie, die hatten schon alles, ein Coaching, und dann haben sie sich sagen lassen, wie sie miteinander sprechen sollten, dass das da nicht immer eskaliert und so weiter. Ich sage, da hat heute da der Oberchef nochmal eine Idee bekommen, wie man es halt auch machen kann, dass man sich nicht dann streitet. Und dann teilte sie auch mit, was ich nicht wusste, dass dieser Niederlassungsleiter auch sich was anderes gesucht hat und demnächst da aufhört zu arbeiten. Also das vielleicht die Geschichte, wie nur nochmal als Bestätigung für alle, die jetzt auch zuhören, die so unbedacht wie ich dann vielleicht mal agieren oder Bewertungen raushauen, dass das bei gewissen Menschen so feinfühlig wahrgenommen wird von deren Empfindungs- und Bewertungssystem, dass die dann, in dem Falle hat er das gemacht, das Ruder an sich reißen und das genau rumdrehen und dann mich attackieren und sich dadurch halt schützen sozusagen. Also da war halt Angriff, war bei ihm die Strategie der Verteidigung. Ja, das fand ich nochmal eindrucksvoll, auch wenn ich sowas zigmal miterlebt habe, aber das dann so aus einer entspannten Haltung herauszusehen, die Reaktionsweisen wahrzunehmen, ich kriege ja gar keine Antwort von dem, da grätscht der andere rein, dann die Stabilität zu bewahren, dass ich jetzt nicht unruhig werde, kann ich jetzt hier ausreichend Antwort geben und den überzeugen, ja? Oder haut der mir ja alles heute irgendwie kaputt?
Ja, schön, dass du es ansprichst, weil ich habe gemerkt, mit jedem Satz, mit jeder Facette, die du mehr erzählt hast, ist meine körperliche Beklemmung angestiegen, wo ich mir dachte, so, boah, das klingt ja mega anstrengend. Also das ja da zu navigieren, dass dann, ne, dass eben diesen Effekt auslöst und du dann plötzlich dort gucken musst, okay, wie halte ich jetzt den Raum auch mit drei Leuten? Weil ich meine, bei einer Person, wenn die an die Decke geht, ich sag mal, da ist das in den meisten Fällen, also für mich jetzt, noch ganz gut handhabbar. Aber wenn natürlich dort drei Leute im Raum sind und du musst ja gucken, also aus meiner Sicht musst du ja gucken, ja, wie behältst du guten Stand, wie läufst du nicht in irgendein Drama-Dreieck rein, wo dann quasi ständig die Rollen von Täter, Opfer und Retter halt durchrotieren. Also, ich weiß jetzt gar nicht spontan, wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Ich meine, gab es bestimmt auch schon. Aber zumindest jetzt in dem Moment, wo du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, so, weißt du, ganz salopp gesprochen, hätte ich keinen Bock drauf. Ne? So im Sinne von, da dieses an die Decke gehen und dann da. Aber gut, du warst ja entsprechend in deiner bezahlten Funktion da. Da würde ich das vielleicht auch nochmal anders sehen. Aber zumindest jetzt gerade hier in unserer Leichtigkeit des Gesprächs, denke ich mir, nope.
Ja. Es war leicht für mich, wenn ich das so sage, zu hin, weil ich alles ganz in Ruhe sehen konnte, ja. Ich hatte dann ja auch, weil der eine da, der Oberchef, erst noch gesprochen hatte, hatte ich ja noch Zeit, noch mal kurz mir jetzt halt zu überlegen, wie ich da ganz gut mit umgehe. Und das ist mir dann ja halt eingefallen. Aber wenn ich da an frühere Situationen irgendwie zurückdenke, oder ich war ja auch wirklich auch als Externer in Teamsitzungen dabei, das ist ja eine weit verbreitete Strategie, andere erstmal anzuklagen für irgendetwas. Ja. Und da, ich weiß noch sehr genau, ich hatte, was ist bestimmt 30 Jahre oder mindestens halt 25 Jahre her, hatte ich einen Supervisionsauftrag in der Nähe von Hannover, gab es so ein sehr großes Kinderheim. Und ich konnte da mindestens über 2 Jahre, konnte ich in allen Teams vom Chef angefangen bis auch die externen und mobilen Dienste, also ich hatte da, glaube ich, insgesamt 10, 12 Teams, die ich dort supervidiert habe. Und das war für mich hochgradig spannend. Also wie die sich untereinander wahrgenommen haben, auch im Hinblick nochmal, wie sie den Chef sehen, die Leitungsgremien, wie die untereinander Wettbewerbs- und Konkurrenzen leben, direkter, indirekter austragen. Also da habe ich irgendwie nochmal ganz viel für so vernetzte Perspektiven von Unternehmen und Organisationen lernen können. Also war ich unheimlich dankbar. Also es hat mir so die Augen teilweise aufgemacht, was ich vorher nie so zusammenhängend wahrgenommen hätte. Und in diesem Team, also in einem Team, da war eine Frau, die, da fing ich an, die brachte gleich relativ schnell einen Frontalangriff gegen irgendjemanden, dass die da irgendwelche Formalien nicht eingehalten hätten und da irgendwas ins Dienstbuch nicht eingetragen hätten. Also irgendeine Formalie wurde da dermaßen aufgeladen und dann, und die anderen, die es dann halt ging, um die es ging, die waren auch erstmal still, erstmal die Wucht hat überrascht. Das hatte so einen Schockmoment erstmal und dieser Ausdruck, also so viel Schärfe und auch Bösartigkeit fand ich irgendwie da drin, also sehr vernichtend. Und dann waren die anderen und die sind dann drauf eingegangen in so einer schlechten Position. Und da ich jetzt über einen längeren Zeitraum immer wieder in diesem Team war, merkte ich, das ist ihr Muster. Die ist aber eigentlich selbst komplett unsicher gewesen und die war immer mit dem Leiter dann irgendwie verbunden. Also er hat sich immer so mit dem verbunden und hat die anderen angeklagt, weil der Leiter war eher konfliktscheu, würde ich das mal nennen. Der hätte sowas nicht angesprochen so leicht und sie volles Rohr, ja. Die Leute da in den Supervisionssitzungen halt aktiviert. Und irgendwann und immer war sie, hatte sie sich jemand anders rausgesucht, das habe ich hinterher gemerkt, wo sie das Gefühl hatte, dass diese Person eine bessere Beziehung zum Chef möglicherweise hat als wie sie. Und dann fiel die irgendwann aus. Dann war die irgendwie mehrere Monate arbeitsunfähig, krank. Und dann kam sie wieder. Und dann waren diese Beziehungsfronten, also dann war sie, dann hatte sie keinen mehr. Ja, und dann war sie allein im Team sozusagen. Sie konnte mit dieser Art nicht spalten, also so, dass andere sich ihr dann dazu geneigt haben, die dann gesagt, ja, das geht auch nicht mit den Eintragungen. Und dann war sie allein. Und dann war sie kurze Zeit später war sie dann raus aus dem Team. Also, weißt du, diese Muster so zu sehen und weniger immer so sehr auf dieses Inhaltliche zu achten oder ob man auch einen Vorwurf kriegt, angeklagt wird und dann eher ruhig und entspannt bleiben, wenn man jetzt arbeitet im Rahmen einer sogenannten professionellen Haltung. Aber nur auf diese Muster zu achten. Und so sind mir da damals gerade in diesem Heim, in diesem Kinder- und Jugendheim, so viele Strategien und Muster aufgefallen. Und da war es im Prinzip so ähnlich, also ganz anders, aber auch der Fokus wird rumgedreht. Hier wird nicht drüber gesprochen. Ich falle dem ins Wort und hole den Hammer raus und schlag dem anderen auf den Zeh. Nämlich mir in dem Falle, wenn ich es halt zulasse. Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr intensiv. Also ich habe das jetzt nebenbei nochmal reflektiert. Also sowohl in einer reaktiven Position, wo dann auch immer die Frage ist, wie viel gebe ich mir oder wie viel muss ich mir geben? Also auch wenn ja die Kommunikation, die du jetzt da beschrieben hast, ja alltäglich so ist, dass dann vielleicht immer dort gleich niedergeknüppelt wird und Fehler auf der einen Seite irgendwie nicht zulässig sind und auf der anderen Seite irgendwie doch. Und inwieweit ich manchmal auch sehr auskeile, weil ich meine, du betonst es ja immer wieder, dass ich ja auch da durchaus eine pointiert kritische Art habe, aber ich habe zumindest meinen Anspruch, dass es tatsächlich eher quasi saubere und glatte Bewegungen sind und nicht so mit so einer Keule gleich komplett sowas Niederschmetterndes. Also ich meine, deswegen mache ich ja auch jetzt Schwertkampf und nicht Keulenkampf, dass das Ganze noch eine gewisse Ästhetik und Präzision kriegt. Was ich aber spannend fand bei deiner Erzählung, gerade in Bezug auch auf diesen Niederlassungsleiter, dass du auf der einen Seite ja, also gesagt hast, du hättest einen Fehler begangen, aber das dann ja nicht dazu führte, dass du ja dann platt gemacht wurdest, sondern im Gegenteil, er dich dann ja, also ich sage jetzt mal, hofiert hat bis zum geht nicht mehr. Das fand ich einfach eine spannende Beschreibung.
Ja. Naja, wenn ich mich geschützt hätte, dann hätte ich ihm, und da habe ich durchaus unterschiedliche Strategien zur Verfügung, auf beide Art zu verstehen gegeben, dass er komplett falsch unterwegs ist. Sag ich mal. Und dass ich das gar nicht gemacht habe, dass ich das eher dann so gewürdigt und nachvollziehbar dargestellt habe, dass ich was gemacht habe, was man eigentlich auch so nicht machen sollte, wenn man nicht so vertraut ist miteinander. Und damit seine Reaktion ja jetzt nicht als falsch beurteilt wurde, sondern eher als sinnvolle Maßnahme, dem ins Wort gefallen zu sein und die Attacke da gegen mich zu fahren. Ja. Und dann ist häufig die Luft raus. Also die kriegen dann nicht die Energie. Deswegen, wenn wir dagegen angehen und nehmen dieses Angebot an, uns jetzt zu erklären auf der inhaltlichen Ebene oder so, habe ich doch gar nicht so gesagt und gemeint, das war doch eher so und so. Das ist häufig der Sprit für die andere Seite, um weitermachen zu können. Ja. Aber spannend war, dass ich das gerade in dieser Gesprächsrunde, wo ich das bei den anderen beiden überhaupt nicht hatte, abgezeichnet hat. Ich wusste ja nicht, dass der Inhaber, also der Obergeschäftsführer da, mit dem solche Verhakung hat und dass die schon zig Beratungssitzungen hatten dazu, weil die sich immer komplett in die Flicken bekommen haben, wie so ein hochverstricktes Ehepaar über irgendetwas. Und da ging es immer darum, wer ist halt falsch, wer sieht es halt richtig. Und da hatte der wahrscheinlich so viele Antennen oder der wollte auch nicht, dass dieses Thema jetzt ausgepackt wird vor dem anderen nochmal. Naja, also,
Ich meine,
naja.
nee, ich überlege gerade, also ich versuche das gerade noch in meinem Kopf so quasi einzuordnen, im Sinne von, warum der dich dann so gefeiert hat. Und also weil das hat sich jetzt für mich nicht im ersten Moment nicht logisch erschlossen. Also im Sinne von, du hast ihn natürlich dort gewürdigt, validiert und so weiter und so fort, ist ja eine super Sache. Aber dieses Feiern hat sich mir noch nicht erschlossen und ich habe jetzt eine Hypothese und ich meine, ob das jetzt richtig ist oder falsch oder zutreffend oder nicht zutreffend, ist ja egal, aber ich teile einfach mal meinen Gedanken mit dir und dann kannst du ja was dazu sagen, wenn du magst, weil ich mir gerade dachte, naja, es würde mich ja nicht wundern, wenn auch der Oberchef vielleicht so fehlerunverzeihlich ist und das dann natürlich in dem Moment, wo ja auch letztendlich der Niederlassungsleiter dort so, also dich anblafft. Ich meine, das mag ja inhaltlich vielleicht sogar stimmen, aber die Form wäre ja zumindest kritisierbar gewesen in einer gewissen Art und Weise. Aber in dem Moment, wo du das ja komplett auf dich nimmst und ziehst, also verhinderst du ja quasi eine Fehlerwahrnehmung des Oberchefs und schützt damit ja durch dein Verhalten ja auch den Niederlassungsleiter. Und dementsprechend ist er vermutlich dankbar dafür, weil er vielleicht innerlich wusste, okay, so wie ich den jetzt angegangen bin, war es vielleicht auch ein bisschen too much. Und ich bin jetzt sehr dankbar, dass er quasi mich jetzt hier mein Gesicht wahren lässt und quasi die ganze Schuld auf sich zieht.
Eine sehr nachvollziehbare Erklärung, die du anbietest.
Ja, ist es eine, die du teilst, sagst du, also der Oberchef war auch so ein quasi Niederlassungsleiter im Quadrat, von der Fehlerintoleranz in Anführungszeichen? Oder sagst du eigentlich ganz was anderes? Also
Ja, ganz was anderes nicht. Also der war mit mir sehr, sehr unterstützend bisher in den anderen beiden Gesprächen vorher. Der fand das sehr gut. Der hat nicht viel gesagt. Der sagt nicht viel, aber ich glaube, dass der aber für sich auch ein sehr, sehr strenges inneres Bewertungssystem hat, wenn er selbst Fehler macht. Ich glaube, der ist anderen im Außen vielleicht noch eher verzeihlicher als wie sich selbst. Aber da die Sprachmuster ja entscheidend sind, bei den Sprachmustern war mir schon aufgefallen, dass er zwar kognitiv rational weiß, dass Menschen Fehler machen, und dass man sie auch nicht in Grund und Boden dafür verdammen sollte oder sie an die Wand nagelt. Aber es war schon erlebbar, dass er das mit sich selbst nicht so gut kann.
Was natürlich dann auch in der Kommunikation beim Gegenüber irgendwie mitschwingen kann.
Absolut. Und wenn er so jemanden hat bei seinen Angestellten, wie diesen besagten Niederlassungsleiter, der jetzt vielleicht aufgrund seiner Lebensgeschichte da auch so ein ganz sensibles Empfindungsinstrument ausgebildet hat für diese Themen, dann nimmt er das wahr. Auch wenn der das gar nicht so sagt, ja. Und vielleicht hatten die ja da auch irgendwelche innerlichen Themen mal, um was es da ging, dann reagiert er da drauf und dann schmeißt er sein Schutzsystem an und der fährt halt einen Angriff. So wie er das mit mir auch gemacht, so hat er den dann halt auch attackiert. Da kann der sich nicht gut regulieren und steuern. Und ich glaube, was ihm möglich wurde, nachdem ich das alles zu mir genommen habe, dass er wieder so die Selbstregulationsfähigkeit hatte und die Steuerungsfähigkeit mehr. Weil sonst hätte das halt auch eskalieren können, weil ich hätte gar nichts mehr im Prinzip vorstellen können, weil der Bär immer da reingegrätscht wäre, alles immer hinterfragt hätte, ja.
Also ist eine anerkennenswerte Fähigkeit, KD, dass du da die Sachen komplett auf deine Seite ziehst, also Chapeau.
Ja, da kann ich das. In meinen ganz engen und wichtigsten privaten Beziehungen sieht es dann auch manchmal anders aus. Da muss das dann auch sozusagen ausgefochten werden. Aber im Grunde genommen ist das die Übungssache, die man schlecht auch in Weiterbildung so lernen kann mit einer Methode. Die entwickelt sich über die Zeit. Weil was nützt dir da die beste Methode in so einem Fall? Da musst du situativ, ich sag mal, so scharf geschaltet sein, das zu sehen, dann noch zu überlegen, okay, der greift dich nicht an, du musst inhaltlich jetzt gar nichts sagen. Biete ihm was an, dass er gut aus der Nummer rauskommt, ohne Gesichtsverlust.
Ja.
Ja. Das würde ich sagen, dass also, mit zunehmendem Alter habe ich das immer besser hinbekommen, wenn ich mal ein bisschen mich selbst loben darf. Das stinkt ja bekanntlich Eigenlob, aber.
Ja, aber ich finde das ja vollkommen legitim und ich finde das sehr anerkennenswert, also selbst in der professionellen Rolle, wo ja auch im Zweifel möglich ist zu sagen, naja, er geht jetzt ja nicht als mich als Person an, sondern mich in meiner Rolle, das ja bewusst zu haben. Also sagen wir das, ich finde es immer sehr herausfordernd, wenn irgendwelche Teile in meinem Inneren anklingen, also gerade in einer potenziellen Auseinandersetzung und da letztendlich noch die Professionalität, wie du sie ja geschildert hast, die zu wahren. Das kostet mich häufig genug dann schon, also ich will nicht sagen alles, aber sehr viele Ressourcen und sehr viel Energie. Also da bin ich noch häufig weit entfernt von der Leichtigkeit. Ich freue mich dann immer, wenn es gelingt. Ja. Wenn ich mir dann denke, nö, der Einladung folge ich jetzt nicht und nee, hier bleibe ich auch stehen. Und ne, wenn jetzt jemand hier in meine Richtung schlagen will, soll er oder sie es richtig machen. Aber ich muss nicht auf die subtilen Sachen antworten, selbst wenn ich sie mitbekomme. Aber da denke ich mir hinterher manchmal schon so, boah, das war jetzt wirklich anstrengend. Also deswegen, also meine Anerkennung bis mein Neid, bei allem Verständnis, dass auch du dafür deinen Preis hast zahlen müssen, um das zu lernen. Aber ungeachtet dessen, Chapeau für diesen Entwicklungsstand.
Ja, vielen Dank, Robert. Ich habe gerade noch mal so beim Zuhören, ging mir noch mal durch den Kopf. Wenn ich einfach meine Sachen vortragen würde, irgendwelche Methodenlehre, inhaltliche Sachen zur Verfügung stelle, das sind für mich leichte Workshops gewesen, auch wenn sie mir nicht immer so viel Spaß gemacht haben und mich gefordert haben. Aber was Kraft kostet, ist genau diese ganzen Perspektiven im Auge zu haben, parallel abzuwägen, meinen Scheiß rauszuhalten, der in mir ja auch noch ist. Ich bin ja auch nicht jeden Tag gleich aufgestanden. Ich habe ja auch mal Themen, die mich belasten, über die ich mich ärgere oder wo ich ja unsicher bin, wie sich was entwickelt. Ja, mag mich Robert noch, wenn ich heute keine Podcast-Aufnahme mit ihm mache und so. Das kann mich dann ja auch irgendwie belasten.
Und der letzte genannte Punkt hoffentlich nicht. Also,
naja, du weißt schon, wie also ich das gemeint habe. Das
kann ich weiß schon, wie du es meinst. Ich wollte nur der Form halber, der Vollständigkeit halber das adressieren für den Fall, dass dort ein Hauch Wahrheit mitschwang. Dass ich das auf jeden Fall nochmal adressiere und entsprechend sage, dass ich da ja, ich will nicht sagen tiefenentspannt bin, aber wenn du früh genug Bescheid gibst, dann lebe ich auch gut damit, dass wir es verschieben. Nicht aufzutauchen oder irgendwas wäre was anderes, aber ja, selbst da bin ich immer sehr konfliktoffen, so formuliere ich es mal, und habe das Vertrauen, dass wir es gut wieder aushandeln.
Ja. Ja, okay, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 50 Minuten. Ich bin geneigt, es sei denn, du bist noch sehr neugierig, von dem Paargespräch was zu hören, sonst das Paargespräch auch auf hinten anzustellen oder für die nächste Folge.
Ach so, ich habe mir jetzt gedacht, Kadel, eigentlich wolltest du noch was zu deiner Akademie-Erfahrung sagen, und den Raum wollte ich dir jetzt zumindest nochmal aufmachen. Also mir ist jetzt wichtiger, dir den Raum dazu öffnen für deine Akademie-Erfahrung als für das Paargespräch, weil ich meine, Paargeschichten haben wir in Zukunft sicherlich noch genug zur Verfügung.
Ja, okay, gut. Außerdem machen diese Erfahrungen ja alle, die in Paarbeziehungen sind, immer jede Stunde, jede Sekunde neu, was das alles für Phänomene mit sich bringen kann und wie viel Missverständnisse auch da lauern überall im Umgang miteinander, wo man Situationen falsch einschätzt. Ja, vielleicht nochmal zu dieser Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung. Also ich bin da jetzt mehr und mehr so unter Zeitdruck gekommen, und um da so ein Konzept zu erstellen, inhaltlich zu beschreiben und so weiter, und habe dann mich jetzt längere Zeit schwer getan. Ich kriegte immer wieder Arbeitsstörungen, habe geschrieben, alles verworfen, dann wieder neu, und ich habe da so zwei, mit denen ich da enger zusammenarbeite, die waren dann frustriert, die mögen mir auch nicht zu sehr vielleicht reinreden, weil die wissen oder die meinen, ich sei da, sage ich mal, ich sei der Chef sozusagen. So wie ich es dann sage, so müsste es dann sein. Und also ich war da überhaupt nicht zufrieden, inhaltlich wieder verworfen, wieder neu recherchiert, nachgelesen und so. Und dann habe ich gedacht, ich höre mit dem Kram auf. Egal, was ich da jetzt schon auch monetär investiert habe, ich lasse das sein, was soll ich mich quälen, mach das weiter, was du bisher gemacht hast. So. Und weil beim Schreiben habe ich immer gedacht, beim Konzept, es ist nicht meins. Also das habe ich mir jetzt auch nicht von Anfang an. Die Initiative, die kam von jemand anders, von meinem Vorstandskollegen der Akademie für Potenzialentfaltung. Und dass wir das noch machen, ich habe zugesagt und habe auch gedacht, das könnte gut sein. Aber jetzt beim Erarbeiten habe ich gedacht, nee, das ist nicht das, was dich wirklich anspricht und energetisiert, dass du da wirklich Lebenszeit reinsteckst und investierst. So. Und dann habe ich, nachdem ich da irgendwie durchhing, habe ich mich dann abgelenkt, habe halt YouTube angemacht, weil ich mir da manchmal Vorträge oder auch irgendwas anderes angucke und auch Musik mal höre, die ich dann einfällt. Die finde ich da recht schnell meistens. Und dann habe ich die Filmszene gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film Walk the Line kennst, mit Johnny Cash, so eine Biografie über Johnny Cash, wie das so anfing. Und dann war die Anfangsszene, wo Johnny Cash da mit seinen beiden Mitstreitern bei Sam Phillips ist. Sam Phillips ist so ein Musikagent, und spielen vor. Und er soll dann entscheiden sozusagen, ob die eine erste Plattenaufnahme erhalten oder eben nicht. Also ob das was taugt in seinen Augen oder nicht. Und dann fangen die an zu spielen und spielen da so einen Gospel-Song. Und der Sam Phillips, der verdreht schon die Augen und sagt dann so, nicht Gospel, das haben die Leute 100-mal gehört, und nicht von Gott und wieder Glaube und so weiter. Und er sagt, das wird nichts mit der Aufnahme und so. Und dann sagt der Sam Phillips zu ihm, du glaubst nicht an dich, du singst ein Lied, wo es um Glaube an Gott geht, aber dir selbst glaubst du nicht. Und das merkt man, das ist nicht deins, hat er gesagt. Und dann hat er so andere Beispiele erzählt, wo man merkt, du musst es so singen und spielen, als ob es dein letztes Lied ist, was du jemals spielst und singst. So musst du das spielen. Also so hat er das sprachlich aufgebaut. Und dann fiel dem Johnny Cash ein, dass er während seines Militärdienstes ein Lied geschrieben hatte. Das hätte er sich jetzt nie getraut, da vorzuspielen. Und dann hat er das vorgespielt und das war's dann. Das war seins. Ja, also das war so die Lektion und die Interaktion mit diesem Sam Phillips, wie der dem nochmal klar macht, das wird alles nichts, wenn es nicht wirklich ganz aus dir kommt und es deins ist. Dann kommen nicht die Energien mit raus, die halt Resonanzen, diese ganzen Übertragungsphänomene, die da halt wichtig sind. Und diese Szene hat mich total berührt, weil das wird auch ganz gut gespielt da in dieser Szene. Und dann war mir völlig klar, plötzlich indirekte Intervention von Sam Phillips. Und ich war nicht Bestandteil in dieser Situation. Aber ich war plötzlich in meinem Film. Was mache ich? Und plötzlich hatte ich eine Idee im Kopf. Ganz egal, was andere Leute sagen, was die glauben, was salutogene Beziehungsgestaltung sein soll, wie man es darstellen muss. Ich stelle es jetzt so dar, wovon ich überzeugt bin, was meins ist. Und das mache ich so. Und dann habe ich alles nochmal verworfen und habe diese Inhalte, die mir wichtig sind, dann nochmal da reingebracht. Und ich konnte fast 3 Tage, es ist übertrieben, habe ich nicht gemacht, aber Tag und Nacht schreiben. Ich musste mich wirklich zwingen, mich jetzt hinzulegen, weil plötzlich war alles da. Also ob das nachher gut und erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber es ist meins. Ja, das war für mich nochmal eine interessante Erfahrung. Das weiß ich natürlich alles rational, kognitiv. Alle Motivationsleute erzählen sowas, dass das aus einem selbst kommen muss und dass man das selbst wollen muss. Aber dann so zu hängen und in dieser Interaktion, also wenn du mal was Schönes und Berührendes sehen willst dazu, guck dir diese 4-5 Minuten, glaube ich, an. Dieser Filmausschnitt Johnny Cash, ich glaube, das heißt Walk the Line, Sam Phillips Scene heißt das. Und das, dann wirst du das auch so erleben, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, weil dauernd der dahinterliegende Konflikt ja bei vielen Menschen liegt, stehe ich zu mir und zu meinen Sachen oder versuche ich krampfhaft mich immer darum zu bemühen, die anderen zu befriedigen, wovon ich glaube, was die eigentlich wollen. Also wie muss ich es machen, dass die anderen im Außen dann eher zufrieden sind und was ich da alles aufnehmen muss. Und das habe ich nochmal selbst livehaftig so durchlebt und ich war dann so froh, als ich gedacht habe, ja, mach deins, damit bist du zufrieden. Da hast du jetzt einen guten Augenblick, einen sehr kreativen Schaffenshaltung, die sich ausgebildet hat in mir. Und wenn das nachher keiner gut findet, dann ist es so, ja, aber nicht so Mainstream-mäßig da irgendwie alles zu bedienen und hier noch und dann werden die nicht verärgert und da bekommst du noch Beifall und wenn du es so schreibst, dann schlagen dir die auch noch auf die Schulter. Aber es bleibt von dir, von deinen eigentlichen Überzeugungen nichts mehr übrig und dann kommt die Arbeitsstörung und das ist auch immer so. Die Arbeitsstörungen und Blockaden kommen dann oder die Energieverluste oder die Ablenkung, was immer Menschen machen, weil es nicht wirklich ihrs ist. Ja, das vielleicht also, noch zum Abschluss heute.
Genau, also du siehst mich ja nicken. Auch da freut es mich, dass du ja diese Inspiration gefunden hast. Ich habe das auch für mich nochmal reflektiert, weil das ja auch ein Thema ist, was bei mir mitschwingt, also das sogenannte Ambivalenzdilemma. Zeige ich mich so, wie ich bin oder meine zu sein? Oder das ist ja auch nochmal ein Themenkomplex, der sich ja separat betrachten lässt. Oder agiere ich so, wie ich meine, dass es die Umwelt will oder wie es die Umwelt auch faktisch will? Also es ist ja ein Spannungsfeld, in dem ich mich auch befinde. Und mich freut es, dass du da diesen Moment oder diese Phase der Inspiration hattest. Ich bin versucht zu sagen, ich hoffe darauf, dass ich dann auch irgendwann diesen Moment habe, wo sich es dann hält. Es gibt manchmal solche Phasen, aber mich freut es auf jeden Fall, dass du da diese, ja gewissermaßen auch im positivsten Sinne Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die Außenumwelt lebst und einfach sagst, ich mache jetzt das, was für mich passt und wenn sich jemand dran stört, dann kann er oder sie sich melden und wenn nicht, dann ist halt auch gut.
Genau. Ja, ich habe gemerkt, anders kriege ich es nicht hin, weil mich das so zerreißt und die Energien weglaufen lässt und ja, mürbe macht, weil dann guckst du in dem Augenblick durch die Brille drauf, denkst du, musst es so machen, im anderen ist etwas anderes wichtig, dann so geht das nicht. Also, ne, wer nur versucht, in anderen die Wünsche von anderen zu erfüllen und sich danach ausrichtet oder was man meint, was man machen müsste, damit man gemocht wird, Liebe findet, Anerkennung, Wertschätzung, Erfolg hat im Außen, monetär jetzt vielleicht durch irgendwas, was man macht, wird so nicht funktionieren. Das ist oder es ist sehr, sehr mühsam und so möchte ich gar nicht mehr arbeiten und hier meine Zeit an meinem Schreibtisch verbringen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall geht es jetzt, wenn wir auch jetzt aufhören mit unserer Podcast-Aufnahme, werde ich mich nochmal dran setzen, weil ich da gerade im Moment innerlich so motiviert bin. Das macht mir so viel Freude, das jetzt nach außen zu bringen.
Dann wünsche ich dir auch zu später Stunde noch viel Inspiration und Schaffenskraft.
Danke dir.
Und dann bin ich jetzt schon neugierig, wenn es dann, ich sag mal, das fertige Produkt oder den Zwischenstand gibt. Und bis dahin haben wir ja sicherlich noch die ein oder andere Aufnahme und schauen, was uns dann jeweils wieder treibt.
Bestimmt, Robert. Dann vielen Dank für die heutige Zeit und alles Gute, bis demnächst.
Bis dann, Kadi. Tschüss.